dass Jesus Christus wiederkommt. Das ist das, was unser Ziel sein darf. Manchmal hat man heute den Eindruck, dass man ganz andere Ziele verfolgen muss, um richtig zu sein. Das ist zum Beispiel auch in der Corona-Krise. Ich sehe in dieser ganzen Sache eine große Gefahr im Sinne der Spaltung der Gesellschaft und im Sinne der Spaltung in der Gemeinde Jesu. Also wir müssen hier schwer aufpassen, auch hier vielleicht in unserer Gemeinde. Ich kann mir vorstellen, wir sind verschiedene Köpfe. Verschiedene Köpfe haben manchmal auch verschiedene Ansichten. Dass wir aufpassen, dass wir die, die nicht geimpft sind, irgendwie negativ darstellen. Und dass wir die, die geimpft sind, auch nicht negativ darstellen. Es ist ein hochsensibles Thema und sehr kompliziert. Komplizierter, als es vielleicht manchmal auch in den Medien dargestellt wird. Wir müssen hier also sehr aufpassen, dass wir eben in großer Freundlichkeit auf die einen wie auf die anderen eben zugehen und ihre Entscheidung akzeptieren. Das ist also ein sehr wichtiger Punkt, auch was gerade Roland sagte, hat mich wieder sehr betroffen gemacht. Die Leute, die in Entscheidungen stehen, wie gehen wir damit um? Das ist ganz schwierig, auch die Ältesten der Gemeinde. Wie machen wir das jetzt für die Gemeinde? Also wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass wir hier eben uns nicht durch diese Corona-Sache auseinander dividieren lassen. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, der Einzelne von euch. Ich persönlich habe Angst einfach, nicht vor Corona, sage ich jetzt einfach mal so, sondern dass hier eine Spaltung entsteht, die Gott nicht möchte. Jetzt sind wir eigentlich, ich wollte eigentlich predigen. Ich habe ein Wort aus dem Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher Brief, dass wir uns diesen Thessalonicher Brief mal anschauen, weil in allen 5 Kapiteln des 1. Thessalonicher Briefes wird von der Wiederkunft Jesu gesprochen. Und wir wollen diese 5 Aspekte der Wiederkunft Jesu uns heute Morgen vor Augen stellen. Und wollen uns anschauen, was Wiederkunft Jesu bedeutet. Ich lese Verse aus dem 1. Thessalonicher Brief, die Verse Kapitel 1, die Verse 9 bis 10. Dort schreibt Paulus: Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben, wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu denen dem lebendigen und wahren Gott, und warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Lass uns nochmal beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du uns eine Hoffnung gibst, wie wir das auch gerade bei diesem Clip gesehen haben oder gehört haben. Du gibst Hoffnung, die über allem steht, auch über allem Corona-Gerede und hin und her. Du bist die Hoffnung. Herr, wir danken dir dafür. Und auf diese Hoffnung warten wir. Herr, wir danken dir, dass viele von uns auch in dieser Zeit, die es alles vielleicht auch mehr mit Distanz betrachten können, auch diese Corona-Sache, weil sie für sich sind, aber du siehst auch, wie Leute in der Verantwortung stehen und wie sie ringen darum, es richtig zu machen und auch mit ihrem Gewissen im Einklang zu bleiben. Herr, segne du sie. Schenke ihnen Weisheit und Kraft in dieser schwierigen Zeit. Wir danken dir. Amen. Also hier Vers 10, 1. Thessalonicher 1, Vers 10, da heißt es, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel. Also diese Erwartungshaltung. Ich habe den Eindruck, dass in unserer Gemeinde manchmal doch, also in der Gemeinde Jesu insgesamt, eben oft ja, diese Erwartungshaltung ein wenig zu kurz kommt. Wenn wir über den Glauben nachdenken, denken wir darüber nach, eben wie wir unser Leben vielleicht als Christen gestalten sollen, welche Methoden wir vielleicht entwickeln, um andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Aber oft bleiben wir so ein bisschen im Diesseits hängen, habe ich den Eindruck. Also wie geht es uns heute? Was können wir heute tun? Das ist ja auch alles gut und berechtigt. Aber die Frage ist, was ist unser Ziel? Die Frage des Ziels. Und da sagt uns die Bibel eben deutlich, das Ziel ist der wiederkommende Herr Jesus. Interessant ist, in welchem Zusammenhang hier in diesem Text diese Erwartungshaltung zum Ausdruck gebracht wird. Es sind drei Punkte, die Paulus hier in diesem Text 1. Thessalonicher 1, 9 bis 10 uns aufzeigt. Und diese drei Punkte sind grundsätzliche Punkte für unser Christsein. Da sagt Paulus hier in diesem Zusammenhang, und ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern. Also diese Frage der Bekehrung, die hier vor uns steht, ganz deutlich. Dann wird noch ein Aspekt kommen, der nur kurz angesprochen wird, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Also die Bekehrung, das Dienen oder die Nachfolge, und dann das Warten auf Jesus Christus. So bezeichnet hier in diesem Zusammenhang Paulus den christlichen Glauben. Die Leute bekehren sich, sie dienen Jesus und sie warten auf Jesus. Das sind diese drei markanten Punkte, die uns hier vor Augen gestellt werden. Bekehrung. Hier kann jeder seine eigene Geschichte erzählen. Ich denke, dass zum Beispiel der Werner, den ich gerade so im Fokus habe hier, ist ja immer gefährlich, ich habe immer wieder Leute im Fokus. Du hast bestimmt schon vor vielen Jahren dein Leben Jesus Christus anvertraut. Das ist schon lange her, genau. Aber du wirst überrascht sein, das ist auch schon bei mir lange her. Also, ich weiß nicht, jetzt will ich nichts Falsches sagen, 1974 war es gewesen, wo ich mein Leben ganz besonders oder ganz bewusst eben Jesus Christus anvertraut habe. Und zwar war das in einer Situation, wo ich auch vorher überhaupt nichts gegen den christlichen Glauben hatte. Ich glaubte irgendwie. Aber dann eben, wo ich erkannte, ich muss klar sagen, dass ich zu Jesus Christus gehören möchte und dass ich das annehme und das brauche, was er für mich am Kreuz von Golgatha getan hat. Es ist so, dass manch einer, das höre ich hier auch gerade im Siegerland, immer wieder sagen, wir sind da so reingewachsen in den Glauben. Gut, okay, ich kann das auch gut verstehen. Da war die Sonntagsschule und da bekommen die Kinder einiges mit, auch heute von Roland, der den Kindern das Evangelium erklärt. Dann kam vielleicht eine Jungschar, dann ging es in der Jugend weiter, bis eben dann, als man dann bei den Erwachsenen gelandet ist. Und insofern kann man sagen, ja, ich bin da irgendwo so reingewachsen. Aber ich denke, dass entscheidend ist, dass ich mir bewusst werde, dass ein Schnitt in meinem Leben vorhanden ist, wenn ich ihn auch nicht mehr datumsmäßig genau erfassen kann. Ein Schnitt in der Weise, dass ich sage, ich habe eindeutig gesagt, ich gehöre zu Jesus und ich gehöre nicht mehr zu den Abgöttern dieser Welt. Dieser Ausdruck Abgötter ist für uns ja etwas fremd geworden. Wir sind ja nicht mehr in der Zeit der Römer und der Griechen damals, die ja ihre besonderen Götter eben hatten. Aber auch hier in unserer neuen Zeit, wenn man das so sagen will, gibt es natürlich Götter. Der Konsum kann zum Gott werden, zum Beispiel. Oder die Klimafrage kann zum Gott werden. Dass ich sage, wir müssen das Klima retten, Klima, Klima, Klima. Natürlich wollen wir alles dafür tun. Aber man denkt nur noch an Klima und nicht mehr an Gott. Oder man schaut auf, um es nochmal zu sagen, auf Corona und sagt, wir müssen Corona bewältigen. Oder, aber wer denkt noch an Gott? Manchmal werden so Dinge, die vielleicht im ersten Moment sehr gut aussehen, die auch irgendwie ihre Berechtigung haben, ein Ersatz für Gott. Oder vielleicht sagt einer, habe ich überhaupt nichts mit zu tun, mit Klima habe ich nichts zu tun, mit Corona interessiert mich auch nicht besonders, Hauptsache ich werde nicht krank. Und ansonsten ist mir da so ziemlich alles egal. Ich kann auch in einer Gottvergessenheit leben. Das heißt, ich habe nichts gegen Gott, ich habe nichts für Gott. Ich lebe so und ich denke, naja, wahrscheinlich wird alles gut gehen, wenn ich einigermaßen vernünftig lebe und wenn es einen Gott gibt, dann wird es ja schon klappen. Eine Gottvergessenheit. Ich denke, daran leben heute auch viele Menschen, die grundsätzlich nichts gegen Gott haben, aber die auch nicht mit Gott leben und ihr Leben mit Gott gestalten. Das ist auch ein Götze. Diese Gottvergessenheit, wo ich letztlich auf mich alleine zurückgeworfen bin, Hauptsache mir geht's gut und Gott weiß ich nicht und interessiert mich nicht besonders, das kann mir auch zu einem Götzen werden, diese Gottvergessenheit, diese Zurückgeworfensein, dieses Zurückgeworfensein auf mich selbst. Wir müssen also hier schwer aufpassen. Bekehrung ist ein wichtiger Aspekt. Nicht unbedingt, dass wir ein Datum angeben müssen. Das ist vielleicht eine Hilfe, wenn wir das können. Aber dass wir sagen können, ja, hier wird von Bekehrung gesprochen und ich habe in meinem Leben einen Schnitt vollzogen, auch wenn ich ihn nicht mit dem Datum angeben kann. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Paulus sagt ja in Apostelgeschichte 26, Vers 18, dass er den Auftrag bekommen hat, den Völkern zu sagen, dass sie sich bekehren sollen von den Abgöttern zu Gott oder von Satan zu Gott sogar. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 26, Vers 18. Oder wie es Paulus einmal sagt im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 13, wir sind versetzt worden von aus der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Da ist auch etwas passiert. Herrschaftswechsel. Ich muss wissen, dass ich diesen Herrschaftswechsel vollzogen habe. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt des christlichen Glaubens, den hier Paulus nennt als einen der Grundlagen, wenn man so will, des christlichen Glaubens. Ein Schnitt gemacht. Jetzt folge ich Jesus nach, jetzt folge ich Gott nach und seinem Wort. Ein Schnitt. Das zweite ist eben der Dienst, den er hier anspricht. Man könnte hier auch sagen, vielleicht Nachfolge. Vers 9, und dienen dem lebendigen und wahren Gott. Es ist wichtig, dass wir auch Gott dienen. Nicht nur sagen, wir haben mal einen Schnitt gemacht, sondern dass es praktisch deutlich wird in unserem Leben, praktisch eben deutlich wird, dienen. Das ist ein wichtiger Aspekt manchmal. Also interessant ist vielleicht noch, dass hier steht Gott dienen, hier steht nicht den Menschen dienen. Das könnte man schon als eine Einseitigkeit empfinden. Aber ich finde es mal ganz interessant, dass Paulus das so formuliert, weil darüber, dass wir dem Nächsten helfen sollen, sozial aktiv sein sollen, diakonisch sein sollen, das wird ja sehr stark betont, immer wieder. Und das ist ja auch gut so, keine Frage. Jesus sagt ja auch, Gott lieben und den Nächsten lieben, gehört ja beides zusammen. Aber das mit dem Gott lieben, das bleibt manchmal dann so ein Stück auf der Strecke. Und dabei ist es doch eigentlich sehr entscheidend, dass wir bei Gott und dem Dienst für Gott anfangen und nicht bei den Menschen anfangen. Sondern wenn ich Gott diene, wird das Auswirkungen haben, auch auf mein praktisches Leben gegenüber Menschen. Johannes hat das einmal sehr interessant formuliert, in einer Weise, die uns vielleicht ein wenig fremd ist. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, den Vers 2. Achtet einmal darauf, was er dort sagt. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, also dass wir uns lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Also wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten, dann lieben wir letztlich auch die Kinder Gottes oder die Menschen allgemein auch. Alle andere Zuwendung gegenüber Menschen ist, so empfinde ich, auf einem schwachen Fundament gegründet. Gott liebt. Und meine Liebe zu Gott ist eine gute Grundlage für ein Leben in dieser Welt, für die Nachfolge. Und dann eben das Wort, das uns gerade jetzt im Advent bewegt, ist eben das Wort der Erwartung. Wir haben ja gerade auch schon was davon gehört in dem Beitrag. Und warten, so heißt es hier, auf seinen Sohn vom Himmel. Zielorientiert leben. Das heißt, zielorientiert zu empfinde ich bedeutet, dass ich vom Ziel her heute mein Leben schon bestimmen lasse. Weil ich weiß, dass Jesus einmal kommen wird, bedeutet das eben, wie wir es auch gerade gehört haben, auch in dem Beitrag, Hoffnung haben. Das, was das Größte und Schönste, was noch kommen wird, darauf warten wir. Jesus kommt wieder. Und das darf mein Leben bestimmen. Es ist für mich manchmal doch sehr schwierig vielleicht, wenn ich lese in der Bibel, wenn Paulus schreibt aus dem Gefängnis in Philippi, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Da war im Gefängnis. Da sagt er, freut euch in dem Herrn. Ja, sage ich, Paulus, Gefängnis ist ja nicht besonders schön. Corona ist nicht besonders schön. Klimafragen sind nicht besonders schön. Aber Paulus sagt, freut euch. Freut euch in dem Herrn. Und ich denke, dass hier einfach der Blick des Paulus über seine gegenwärtige Situation hinausging. Er schaute auf das Ziel. Und lebte von diesem Ziel her. Ich weiß nicht, wie es dir im Moment geht. Vom Roland haben wir so ein Zeugnis gehört. Jetzt könnte jeder so sein Ding erzählen, wie er gerade so drauf ist und was ihn bewegt. Ja, ich möchte dir Mut machen. Das Leben ist manchmal unglaublich anstrengend und herausfordernd. Aber lass dir doch schenken. Vielleicht kann man nicht befehlen. Aber lass dir doch schenken, vom Ziel her zu leben und sagen, Herr Jesus, das ist mein Problem, aber mein Ziel bist du. Und von diesem Ziel her lebe ich schon heute, auch schon heute in deiner Gemeinschaft. Ich gehe einen Schritt weiter und komme zum zweiten Kapitel, wo auch am Schluss des Kapitels von der Wiederkunft Jesu gesprochen wird. Und da heißt es dann, in Vers 19, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude und unser Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Wer ist mein Ruhmeskranz oder was ist mein Ruhmeskranz, wenn Jesus Christus wiederkommen wird? Paulus sagt hier, ihr Leute dort in Thessaloniki, die ihr zum Glauben gekommen seid, ich sage es jetzt mit meinen Worten etwas ausgeschmückt, wenn ich euch mitbringe in den Himmel, dann seid ihr mein Ruhmeskranz. Dann ist das das, was mich, was ich mitbringe, wo ich nicht mit leeren Händen komme. Ist auch die Frage, eben vielleicht auch an uns, dass ich mich frage, wen bringe ich eigentlich mit, wenn ich einmal bei Jesus sein werde? Wen habe ich mitgebracht? Nun, wir sind nicht alle der Apostel Paulus, der unterwegs war und eben einen ganz besonderen Auftrag auch hatte. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann war es schon mal hier und da so, dass Leute gesagt haben, ich bin zum Glauben gekommen, du hast mir geholfen dabei, da freue ich mich sehr drüber. Aber es ist doch sehr mau, also im Verhältnis zu so einem langen Leben. Auf der anderen Seite denke ich, es geht nicht nur darum, wenn es um den Siegeskranz geht, darum, wie viele Leute sind zum Glauben gekommen durch mein Zeugnis, sondern wie viele Leute sind auch im Glauben geblieben aufgrund meines Zeugnisses. Wen habe ich ermutigt? Wer war in einer Krise und ich habe ihm beigestanden? Die dann eben auch im Himmel sind. Wir wollen das also nicht zu eng nehmen hier. Paulus in seiner besonderen Situation als Missionar, klar, aber auch wir. Wir möchten aber doch fragen und sagen, Herr Jesus, was ist bei meinem Christsein denn eigentlich rausgekommen? War ich ein Zeugnis in dieser Welt? Oder ist alles, was ich da so mehr oder weniger mache, mehr so Heu und Stoppeln und Stroh und sowas? Also was verbrennt, vergänglich ist. Also Paulus, wenn er an den wiederkommenden Herrn denkt, dann sagt er, was bringe ich mit, wenn Jesus wiederkommt? Jemand sagte einmal zu mir, du darfst die Leute nicht so unter Druck setzen. Vielleicht fühlst du dich jetzt auch unter Druck gesetzt, weil ich gesagt habe, was bringst du mit und jetzt fällt dir spontan nichts ein oder so. Ich will nicht unter Druck setzen, nur einfach mal ins Nachdenken führen. Herr Jesus, was bringe ich mit? Vielleicht sind es kleine Sachen, unauffällige Sachen, aber was bringe ich mit, wenn du einmal wiederkommst? Wir gehen einen Schritt weiter und kommen zum dritten Kapitel. Im dritten Kapitel heißt es dort, in Kapitel 3, Vers 13 heißt es, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater. Wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen, also Vers 12 muss eigentlich dazu, damit man es überhaupt kapiert, was Paulus hier im Zusammenhang sagt, euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig sein in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus Christus kommt mit allen seinen Heiligen. Amen. Also wir sollen Leute sein, sagt hier Paulus auch in diesem Zusammenhang deutlich, Leute sein, die ein heiliges Leben führen. Was ist das denn? Heiliges Leben führen bedeutet ein Leben führen, das für Gott da ist. Wir haben es ja gerade schon gehört, Bekehrung, Dienen und so, das spielt ja alles da hinein, dass ich jemand bin, der wirklich sagt, Herr Jesus, ich will für dich leben. Ich muss natürlich meinen Alltag rumbekommen, ja, ob es jetzt mein Rentendasein betrifft oder meinen Job betrifft, bei irgendeiner Ärztekammer oder so, ich weiß nicht genau, oder sonst die Dinge, die ich habe oder zu bewerkstelligen habe. Aber ich will es so machen, Herr Jesus, wie es dir gefällt. Ist kein Leben vielleicht, das in der Zeitung steht, das irgendwie auffällig ist. Ich komme nicht im Fernsehen vor, nichts, bin ein einfacher Mensch. aber ich will ein Leben leben, das dir gefällt. In meiner Familie, da in meinem Arbeitsplatz oder wo ich eben lebe als Mensch. Und da soll es eben sichtbar werden, dass ich dir gehöre. Wird es sichtbar in meiner Liebe zu den Menschen, zu den Geschwistern, dass ich Jesus gehöre? Oder meckere ich dauernd über die? Meckere ich dauernd über meine Familie? Natürlich gibt es immer wieder Dinge, die notvoll sind. Aber steht im Grunde meine Liebe dahinter? Bin ich jemand, der die Menschen lieb hat? Das ist hier dieser Zusammenhang, den Paulus stellt im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus Christus. Ein heiliges Leben führen bedeutet auch ein Leben führen nach dem Willen Gottes. Also Jesus hat nicht gesagt, liebt irgendwie euch untereinander und dann ist alles klar, sondern er stand zu den Geboten Gottes. Er stand zum Willen Gottes, der uns in der Bibel offenbart ist. Und das ist in der Tat, so bin ich fest überzeugt, auch heilsrelevant, also hat Bedeutung auch für unsere Rettung. Da mag jetzt jemand sagen, Moment mal, bist du überhaupt noch evangelisch oder so? Bitte versteht es recht, wir werden alleine gerettet durch das Blut von Jesus Christus. Nichts anderes rettet mich. Ich kann mich nicht selber retten. Aber wenn ich denn gerettet bin, dann soll auch etwas sichtbar werden von meinem Leben mit Jesus. Und wenn das nicht der Fall ist, wird ja letztlich mein Glaube an Jesus, von dem ich vielleicht rede, wird mein Glaube an Jesus in Frage gestellt. Paulus hat das mal formuliert, Galater 5, Vers 6. Wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist, also ob er Jude ist oder einer aus der Nation ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist, sagt Paulus. Oder Jakobus auch noch genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Darum ist es auch wichtig, dass wir über unser Leben als Christen nachdenken und ein Leben führen, das Gott gefällt. Bei allen schwachen Momenten, die wir haben, bei allem, wo wir immer wieder unsere Schuld bekennen müssen, ohne Frage. Aber dass wir doch von dieser Grundhaltung her kommen. Ja, Herr Jesus, ich will ein Leben führen, das dir gefällt. Ich möchte nicht, dass mein Glaube als tot befunden wird, wenn du, Herr Jesus, einmal wiederkommst. Und so kommen wir dann zu Kapitel 4 in diesem Zusammenhang. Das ist ja ein sehr markantes Kapitel, weil es uns zeigt, wie das mit der Wiederkunft Jesu abläuft. Kapitel 4 ab Vers 16 in besonderer Weise. In diesem Zusammenhang sagt Paulus, ich möchte, dass ihr nicht traurig seid in Thessalonich, dass ihr wie die anderen Leute, die keine Hoffnung haben. Auch hier wieder dieser Hoffnungsgedanke. Und dieser Hoffnungsgedanke, der wieder mit der Wiederkunft Jesu verbunden wird. Der Hintergrund vielleicht auch des ganzen Schreibens des ersten Thessalonicher Briefes ist ja der, dass wohl Christen in Thessalonich Bedenken hatten im Blick auf ihre bereits verstorbenen Geschwister. Ja, Jesus war verkündigt worden in Thessalonich. Es waren Leute zum Glauben gekommen und die Gemeinde bestand schon einige Jahre wohl. Und dann starben aber welche, die schon an Jesus glaubten. Ja, was ist jetzt mit denen? Sind die nicht dabei, wenn Jesus wiederkommt? Ihr merkt auf der einen Seite diese Naherwartung, die damals schon die Christen hatten. Und dann einfach diese ein bisschen verzweifelte Frage, was ist denn mit denen, die jetzt schon gestorben sind? Paulus sagt, Leute, macht euch nicht verrückt. ja, wie wir uns manchmal die Gedanken Gottes sowieso machen. Ja, wir machen uns Gedanken, wie ist das eigentlich mit der Erwählung, wie ist das mit diesen Fragen, mit jenen Fragen. Gottes Wort sagt, glaube an Jesus und du bist gerettet. Also sehr vereinfacht gesagt. Das ist unser Part. Über die anderen Dinge brauchen wir gar nicht bis ins Letzte nachdenken. Das sind Gottes Dinge, können wir machen. Von mir aus gerne. Aber seid nicht enttäuscht, wenn ihr in manchen großen Fragen letztlich nicht bis zum letzten Punkt vorstoßen könnt. Wir haben es eben auch mit Gott zu tun. Aber hier eben in diesem Zusammenhang sagt Paulus, es ist so, schaut, wenn Jesus wiederkommen wird, werden zuerst die in Christus entschlafen sind, also die verstorben sind bereits in Christus, auferstehen und werden mit denen, die noch leben und an Christus glauben, gemeinsam dem Herrn entgegengehen. So tröstet euch nur mit diesen Worten untereinander. Ist das nicht wunderbar, diese Gewissheit zu haben? Jesus vergisst niemanden. Manchmal denken wir ja an unsere Angehörigen vielleicht auch zurück, gerade in diesen Zeiten vielleicht, die so ein bisschen dunkler sind vom Wetter her. Jesus vergisst niemanden. Das ist die Aussage auch hier und der Punkt, auf den Paulus hier in diesem Zusammenhang besonders eingeht. Wenn ihr liebe Leute habt, die bereits verstorben sind, Jesus vergisst niemanden. Das ist doch schön. Da können wir uns darüber freuen und können darin auch Frieden finden, auch wenn wir manchmal wehmütig zurückschauen. Und so kommen wir dann zu dem letzten Aspekt, 1. Thessalonicher 5, die Verse 23 bis 24. Da steht auch wieder von der Wiederkunft Jesu. Im letzten Kapitel des 1. Thessalonicher Briefes. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Also hier geht es um die Ankunft Jesu Christi. Wieder Thema Wiederkunft Jesu. Aber davor steht eben auch, Paulus sagt das hier sehr deutlich, ihr sollt unversehrt sein, wenn Jesus kommt. Also ihr sollt Leute sein, die so leben, eben wie es Gott gefällt. Ihr sollt nicht in der Sünde leben. Oh, sage ich, ja, das möchte ich auch. Das ist keine Frage. Aber manch einer, der vielleicht da sehr intensiv drüber nachdenkt, sagt sich dann, ja, Moment mal, ich soll treu sein, ich soll unversehrt, also in dem Sinne, dass ich so lebe, wie es Jesus gefällt. Ja, aber das mache ich ja nicht immer. Wie ist das denn jetzt? Werde ich trotzdem dabei sein, wenn Jesus wiederkommt? Wir hatten es gerade eigentlich schon mal gehabt. Auch wir als Christen werden immer wieder mit unserer Schuld zu Jesus Christus kommen müssen. Wir werden auf dieser Erde nicht perfekt, aber wir wollen mit ganzem Herzen Leute sein, die sich Schritt für Schritt durch den Heiligen Geist verändern lassen, auch bei Rückschlägen, die wieder dazwischen sind, wo wir wieder zu Jesus kommen dürfen. Also, wenn Paulus hier sagt, unversehrt für die Ankunft unseres Herrn, dann schrecke ich vielleicht als einer, der etwas ängstlicher ist oder vielleicht sehr konkret über sich und sein Leben nachdenkt, erst einmal zusammen. Aber dann kommt der Vers 24. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Wenn du dir Gedanken machst als Christ, oh, ich bin ja nicht immer so, wie ich sein sollte als Christ und so, bin ich auch nicht. Und ich muss immer zu Jesus kommen. Und was habe ich alles verkehrt gemacht in meinem Leben? Aber Herr Jesus, dafür bist du ja am Kreuz gestorben. Ich danke dir dafür. Und du wirst mich aufgrund deiner Treue, nicht weil ich immer alles richtig gemacht habe, weil ich immer treu war, aufgrund deiner Treue werde ich in den Himmel kommen, werde ich dabei sein. Paulus hat das auch mal im Philipperbrief so ähnlich formuliert, Philipperbrief Kapitel 1, Vers 6. Ich habe jetzt auch schon mal die neue Genfer Übersetzung gebraucht. Hier heißt es, ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben, also im Leben der Christen in Philippi, der so etwas Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird bis zu jenem großen Tag, zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Da haben wir auch die Wiederkunft Jesus, wenn Jesus Christus wiederkommt. Aber hier sagt Paulus eben auch, er ist überzeugt, dass Jesus mit unserem Leben fertig wird und dass wir dabei sein werden. Ist das nicht schön, wenn wir das so hören und auf uns wirken lassen? Sagen, ja, Herr Jesus, das ist ja eine Entlastung für mein Leben. Vielleicht auch gerade für die, die eben besonders ernst Jesus nachfolgen wollen und manchmal an sich selber verzweifeln. Oh, Herr Jesus, du wirst es schaffen mit mir. Jesus Christus kommt wieder. Wir haben hier aufgrund des Thessalonicher Briefes einige Aspekte miteinander betrachtet. Einmal die Wiederkunft Jesu. Einer der Hauptpunkte, die Paulus hier im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 1 nennt. Bekehrung, Dienst oder Nachfolge und das Warten auf Jesus. Herr, ist mir das genauso wichtig, dieses Warten auf dich, diese Zielorientierung? Oder dann die Wiederkunft Jesu und der Ruhm eines Christen, wenn man das mal so formulieren darf. Oh Herr Jesus, lass mich nicht mit leeren Händen kommen. Natürlich müsste ich viel mehr bringen, aber nicht ganz mit leeren Händen, bitte. Und wenn wir Jesus nachfolgen, bei aller Begrenzung, die wir haben, werden wir auch nicht mit leeren Händen kommen. Drittens, die Wiederkunft Jesu und ein heiliges Leben. Ja, es ist wichtig, dass wir nicht nur sagen, ich freue mich, dass Jesus wiederkommt und ich komme irgendwann in den Himmel, sondern sieht man das heute, dass ich Jesus gehöre. Viertens, die Wiederkunft Jesu und der Auferstehung der Gläubigen. Jesus wird keinen vergessen. Fünftens, die Wiederkunft Jesu und die Treue Gottes. Gott ist treu, der euch berufen hat. Er wird es auch tun. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du wiederkommst. Du bist unser Herr, nicht Corona, nicht sonst irgendwas, sondern du bist unser Herr, auf den wir hinleben, der über allem steht und in dem wir geborgen sind. Herr, so befehlen wir uns dir an, jetzt auch für diese Woche, die vor uns liegt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.